Also als Selbstführung, das hat für mich sehr viel mit Selbstreflexion zu tun. Im Sinne, ich versuche herauszufinden, wie mein Verhalten zustande kommt, welche Gedanken da eine Rolle spielen, was vielleicht auch die Emotionen, na, die hatten wir gerade eben schon, was die für eine Rolle spielen.
Habt ihr auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass die besten Gespräche, echte Deep Talks auf Partys häufig in der Küche stattfinden?
Von Herzen begrüße ich dich. Schön, dass du hier bei meinem Business Küchentalk dabei bist. In meinem Podcast lernst du ganz unterschiedliche Menschen kennen, die Lust haben, uns mit in ihr Leben zu nehmen. Sie wollen uns teilhaben lassen an dem, was sie antreibt, mit welchen Denk- und Handlungsweisen sie in ihrer Selbstführung, in ihrem Self-Leadership unterwegs sind. Mit welchen Erkenntnissen und Instrumenten sie ihre eigene Selbstwirksamkeit fördern. Hier geht es in erster Linie nicht um den Prozess der Selbstoptimierung. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Also liebe Cordula, ich freue mich erstmal, dass du dir Zeit genommen hast, nochmal. Über was hast du dich denn in den letzten Tagen so richtig gefreut?
Das ist eine gute Frage. Auch über die Weihnachtsdeko.
Über die Weihnachtsdeko. Bist du selber jemand, der so mit Weihnachtsdekos unterwegs ist?
Ursprünglich eigentlich nicht. Wir sind da jetzt, glaube ich, dieses Jahr so hinterher, weil wir versuchen, uns das Zuhause schön zu machen. Ne? Wir wissen nicht, was in den nächsten Wochen und Tagen auf uns zukommt und wir versuchen, so für uns das Beste rauszumachen und haben gedacht, wir schmücken schön und haben dann einen schönen Spielnachmittag und Punsch getrunken und ja.
So war das euer erster Advent.
Genau, das war unser erster schöner Advent dieses Jahr.
Toll. Also Deko, also Weihnachts, bisschen in die Weihnachtsstimmung zu kommen, oder?
Ja, absolut. Und auch so diesen Wohlfühlmoment wieder einzufangen. Und ja, vielleicht auch so ein bisschen runterzukommen bei diesem Ganzen am Jahresende, was sich noch vor sich her schiebt, so jetzt am Wochenende eine kleine Auszeit zu nehmen.
Okay. Schön. Ich frage mal deine beste Freundin, wie sie dich wohl beschreiben würde. Was würde sie wohl sagen?
Dass ich ganz vielseitig interessiert bin. Also es gibt eigentlich nichts, was mich nicht interessiert. Und das bringt mich dann tatsächlich auch in eine Zeitbedrängnis. Also ich brauche bloß so ein Stichwort hören und dann denke ich, oh, was, das hört sich ja interessant aus. Und was ist denn das? Und dann geht es auch wirklich in ganz viele unterschiedliche Bereiche. Ob das Kunst, Kultur, Technik. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, eigentlich für mich könnte der Tag 48 Stunden und mehr haben, um mich mit den ganzen vielen interessanten Dingen des Lebens zu beschäftigen. Mhm. Ich glaube, das ist sowas, was, wie man mich ganz gut beschreiben kann. Ansonsten, ja, dass ich ein offenes Ohr habe. Also, dass ich auch einfach mal hinhöre und nichts sage, einfach nur hinhöre, hat sich die letzten Jahre tatsächlich noch natürlich mit zunehmenden Weiterbildungen und so weiter auch stärker entwickelt als wie früher. Ansonsten, ich glaube, das Interesse ist das, was mich am meisten beschreibt.
Gibt es gerade so ein Projekt, was sich so, sagt man, im Moment so meistens an dein Interesse fesselt?
Ja, die positive Psychologie.
Ah, okay.
Die fesselt mich gerade sehr und habe ich jetzt auch einen Plan für 2022, mich in diese Richtung da noch weiter zu vertiefen, auch in puncto mit dem Thema Achtsamkeit, Acceptance, Commitments, Therapy. Also da gibt es so ganz viel, also du siehst wieder diese Vielfältigkeit. Und man sieht dann doch wieder so ein Stück weit Gemeinsamkeiten, einzelne Gemeinsamkeiten dabei. Und dem widme ich mich gerne. Und ich möchte, also das Motto Stärken, Stärken ist tatsächlich was, was mich seit vielen Jahren berührt, was ich einfach auch mehr in mein Leben integrieren möchte. Und Und das ist ja so die Basis von diesem Ganzen, ne? Das herauszuholen, was schon da ist und genau da damit zu arbeiten, um mehr Wohlbefinden für uns alle zu generieren. Und das möchte ich, das ist was, was mich derzeit wirklich am meisten beschäftigt.
Das ist ja so ein bisschen, also wenn man so deine Homepage anschaut, ist ja generell deine Passion, die da mal drauf steht oder stand, immer noch, steht ja immer noch drauf. So äußere Widerstände geht so ein bisschen weniger um das, auch das Thema Ratschläge fand ich auch sehr spannend. Bist du jemand, der so bisschen allergisch reagiert auf Ratschläge?
Das hast du zwischen den Zeilen wunderbar gelesen, Chris. Es ist tatsächlich so, ich bin kein Freund von Ratschlägen, weil ich denke, jeder bringt seine eigene Geschichte mit und mit seinem eigenen Umfeld, in seinen eigenen Systemen ist er unterwegs, mit seinen eigenen Stärken, Eigenschaften, mit all diesem ganzen Riesen drumherum sind wir einzigartig. Und da Ratschläge zu geben, die ja bekanntlicherweise Schläge sind, da reagiere ich selber tatsächlich allergisch drauf, vor allem wenn ich nicht danach frage. Es kann ja schon sein, dass ich frage, hey, was würdest du da machen? Aber das ist, glaube ich, eine klare Frage. Und wenn jemand kommt und mir da Ratschläge an den Kopf wirft, das tatsächlich mag ich nicht so gern. Ja. Und das nehme ich natürlich auch als Credo für mich in meiner Arbeit, dass ich mehr also frage, was denn die Person brauchen könnte und was auch funktionieren könnte. Ja, weil wenn es bei mir funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass es bei jemand anders funktioniert.
An welchen Werten hast du trotz den erfahrenen Widerständen denn festgehalten?
Also meine Werte sind zum einen ganz stark Vertrauen, Wertschätzung und Respekt. Das sind so meine stärksten Werte von meiner Wertehierarchie her gesehen. Und die wurden in meiner bisherigen beruflichen Vergangenheit, jetzt würde ich mal sagen, meine erste berufliche Vergangenheit, die konnte ich nicht wirklich leben. Und das hat mich dann letztendlich auch zu diesem Umbruch bewegt, zu sagen, okay, das muss irgendwie anders werden. Ich habe gemerkt, ich habe mich nicht wohl gefühlt. Und natürlich bin ich da mit anderen Menschen aneinander geraten, die es gut mit mir meinen und die vielleicht den Wert Sicherheit da sehr hoch angesiedelt haben. Ne? Wenn du meinen Werdegang anschaust, so dieses klassische Ausbildung, Studium, Führungskraft, relativ jung, im allgemeinen Sinne, was die Allgemeinheit vielleicht so als erfolgreich ansieht. Für mich war es aber nicht erfolgreich, weil ich habe eigentlich gemerkt, dass ich mit den Jahren immer unglücklicher wurde. Und dann zu sagen, ich kündige meinen Job, es gab keinen Grund, also von außen her gesehen, ich kündige meinen Job und ich mache nochmal das, was wirklich Sinn macht für mich. Und zwar an meinen Werten orientiert. Und da habe ich schon mit viel Gegenwind aus, vor allem eben aus, auch aus der Verwandtschaft erfahren, im Sinne von, dass es, ja, die halt den Wert Sicherheit sehr hoch angesiedelt haben. Und ich habe mich aber trotzdem nicht ja, davon abbringen lassen, weil ich gemerkt habe, das ist genau die Richtung, in die ich gehen möchte.
Das heißt, so ein bisschen auch dich auf den Weg zu machen, so sinnsuchend, immer, was ist so ein bisschen der Sinn deines Lebens?
Ich glaube, der Sinn war es zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht, sondern eher so dieses, ich möchte gern was finden, was ich gern mache, was mir gut tut. Ne? Also ich hatte sehr viel mit dem Thema Massenentlassungen, Insolvenz, Kündigungen zu tun. Und wenn man jetzt natürlich meine Vision sieht, dann wird es schwierig. Vielleicht kann man dann eher verstehen, was es da warum da eine Änderung für mich notwendig war. Ja. Also da war es eher diese Stärkenorientierung, nochmal zu gucken, was ich jetzt will. Und das Thema Sinn hat sich dann daraus mitentwickelt, ja.
Ah ja, okay. Also das wäre für mich war so eine Folge für dich draußen, oder?
Ich war zu dem damaligen Zeitpunkt, war ich, glaube ich, noch gar nicht fähig, direkt auf diesen Sinn zu blicken. Also das war noch wie so ein Nebel und der Nebel, der musste erst so ein Stück weit wegweichen. Und das war dieses Raus aus dieser klassischen Tätigkeit, wie es damals halt noch als Personalerin war. Das ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her.
Ist ja ein spannender Prozess, finde ich auch ganz interessant, einfach mal zu hören, weil vielleicht von dir einfach, wie hast du diesen, benebelt, gelichtet, so ein bisschen. Wie bist du das angegangen?
Also, kann das jetzt natürlich nur in der Retrospektive berichten, ne? Es war sehr viel mit dem Thema Selbstreflexion. Ich habe sehr viel über mich und meinen Lebensweg bis dahin versucht zu reflektieren. Was habe ich gesammelt? Wo habe ich mich wohlgefühlt? Was hat bei mir nicht funktioniert? Wo habe ich einfach auch schlechte Gefühle gehabt? Und da nochmal genauer hingeschaut, so wie du es vorher gesagt hast, ne? Und so reingezoomt und nochmal geguckt, okay, was war es denn konkret, was mir nicht gefallen hat? Und habe dann Muster entdeckt. Okay. Und habe dann tatsächlich festgestellt, naja, wenn du wenig Vertrauen oder wenig Wertschätzung erlebst und dann irgendwann festgestellt hast, bei dem, als ich mich dann mit Werten beschäftigt habe, da, also das ist dein höchster Wert, dann hat mich irgendwie nichts mehr gewundert, ne? Dass ich mich dann nicht wohlgefühlt habe. Und das waren immer so einzelne Mosaiksteine, die da dazu gekommen sind. Und die dann letztendlich dazu beigetragen haben, dass der Nebel immer weniger wurde und ich immer klarer sehen will, wo meine Passion ist und wo ich mich wohlfühle.
Gab es für dich so eine Art Game Changer in der Phase, wo du sagst, genau das war so eigentlich, wo es dann so Klick gemacht hat oder wo es so ein bisschen was gefühlsmäßig ist, extrem aufgebrochen ist?
Das ist eine ganz arg spannende Frage. Ein Game Changer. Ich glaube, das Bewegendste war damals, als ich die Ausbildung zum systemischen Business Coach gemacht habe. Und da gehst du nochmal sehr intensiv auch bei dir rein mit der Lupe, mit dem Zoom und räumst da mal ordentlich auf. Und ich glaube, das war so. Ich würde es nicht als Game Changer, aber ich glaube, das war so nochmal, das hat es nochmal bestärkt, ne? Dass ich auf dem richtigen Weg bin.
So eine Selbstvergewisserung auch ein Stück weit.
Ja, genau, so eine Bestätigung, ja. Das, was du gefühlt hast, das konnte ich jetzt, und jetzt muss man natürlich auch sagen, dass ich war schon im Gymnasium und ein Naturwissenschaftler. Ne? Also es muss bei mir immer wissenschaftlich fundiert zugehen. Also kognitiv brauche ich da auch was. Also nicht nur emotional, sondern so die Kombination und die Mischung macht es bei mir. Und das war dann für mich erklärbar. Das, was ich gefühlt habe, war für mich erklärbar.
Okay. Mhm. Also du konntest es plötzlich verstehen.
Ja. Mhm.
Ich würde gerne jetzt mit dir auf das Thema Self-Leadership, deiner Selbstführung mal schauen und vielleicht mit der Frage einsteigen, was bedeutet denn für dich Selbstführung?
Also als Selbstführung, das hat für mich sehr viel mit Selbstreflexion zu tun, im Sinne, ich versuche herauszufinden, wie mein Verhalten zustande kommt, welche Gedanken da eine Rolle spielen, was vielleicht auch die Emotionen, ne, die hat man gerade eben schon, was die für eine Rolle spielen.
Die Muster, und, hast du vorhin mal so ein bisschen angesprochen.
Genau, welche Muster da sind. Natürlich auch das ganze Thema mit Glaubenssätzen, Überzeugungen, die da eine Rolle spielen. Ne? All dies, dessen sich bewusst zu sein, vielleicht auch mal, und auch den eigenen Stärken bewusst zu sein, ne? Wie viele Menschen laufen hier in der Welt herum und wissen leider gar nicht, was sie für tolle Stärken haben. Ja.
So, weil wir es einfach. Autopilot vielleicht ein bisschen, ja. Wir sind ja häufig so in so unserem Autopiloten unterwegs und kriegen so gar nicht so richtig mit, was in uns und rechts und links von uns irgendwie abgeht.
Total. Und dieses Innehalten, ne? Also dieses Mal. Jetzt kommt dieses Achtung, Achtsamkeit, aber dieses wirklich mal innezuhalten und zu schauen, hey, was ist denn überhaupt gerade im Moment da? Und nicht dieses sich, ich mache mir jetzt über die Sorgen über die Vergangenheit, nee, über die Zukunft und mache mir Gedanken über die Vergangenheit, wie irgendwas war, sondern dieses wirklich hier zu sein, zu gucken, hey, was habe ich denn hier? Also das gehört für mich auch mit zum Self-Leadership, also zu dieser Selbstführung, sich dessen bewusst zu sein erstmal. Ich glaube, das wäre für mich der erste Schritt, ja. Und dann damit zu überlegen, okay, mit dem, was da ist und wo will ich denn hin?
Also so eigene Ziele, aber mein Gut, je nachdem, in welchen Kontexten ich natürlich unterwegs bin, ist ja mit meinen eigenen Zielen manchmal ein bisschen schwieriger. Da muss ich natürlich auch unternehmerische Ziele mit berücksichtigen. Und da finde ich es dann schon spannend. Also da kommt ja so eine Diskrepanz teilweise relativ schnell auf. Ja. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, die Ziele, mir geht es irgendwie um die Menschen, um die Mitarbeitenden vielleicht eher als jetzt irgendwelche harten Kennzahlen zu erfüllen. Hast du das als Führungskraft damals auch, dieses Spannungsfeld erlebt?
Ich kenne dieses Spannungsfeld sehr gut. Ja, ich habe das sogar sehr extrem erlebt. Das ist als Führungskraft ist schon einige Jahre her und da war noch so sehr viel mit Individuum, Personen stehen im Mittelpunkt, noch nicht so viel los, sondern da waren eher Personen sind Mittel und Punkt dann, ne? Also nicht der Mittelpunkt, sondern die sind Mittel. Und das war für mich schon schwer vereinbar und diese Spannungen da auszuhalten. Und dieses immer wieder umzusetzen und umzumünzen, weil ich war ja hier im Mittelmanagement, ne? Also da kam von oben entsprechend der Druck. Und jetzt hast du halt zwei Möglichkeiten. Entweder du gibst es weiter oder du münzt es um und federst halt alles ab. Ja, und das hat letztendlich auch zu dem Thema geführt, dieses Wechsels. Aber ja, ich kenne dieses Spannungsfeld sehr gut mit diesen Zahlen und eigentlich der Menschenorientierung. Und ich bemerke aber, dass es immer mehr Organisationen gibt, die das wahrnehmen. Und ich bin auch froh, dass es immer mehr Studien gibt, die ja letztendlich auch auf die Produktivität hinweisen, also die Effektivität von solchen Maßnahmen, die wir jetzt anbieten und die uns am Herzen liegen. Und insofern ist es ja auch für die harten Ökonomen was. Insofern hoffe ich, dass wir da einen guten Dreh hinkriegen.
Das wäre so ein bisschen die eine Perspektive, aber es ist ja schon auch die Frage, wie weit ist das Bewusstsein eigentlich bei Führungskräften, vielleicht auch bei dir selber? Glaube ich, du bist da schon natürlich auch durch deine Herkunft natürlich ganz anders geprägt, aber wie weit ist natürlich so, das verändert sich auch so diese Selbstführung bei wirklichen Führungskräften? Also da weiß ich manchmal nicht so richtig und mache ein großes Fragezeichen hinten dran, was da wirklich im Endeffekt bei Selbstführung bei Führungskräften wirklich auch sich verändert. Ja. Also da, ich weiß nicht, ob du da was beobachtet hast oder beobachten kannst.
Also ich glaube, es gibt so zwei Möglichkeiten. Also das ist sehr komplex, was du ansprichst, meiner Meinung nach, von den Systemen, ne? Es gibt unterschiedliche Umwelten, in denen wir unterwegs sind und je nachdem, wie die Umwelt um uns herum uns suggeriert, wie eine Führungskraft zu sein hat, ne? Also dieses Unternehmen mit seiner Kultur, mit seinen ganzen gelebten Werten, bin ich jetzt in einem Startup oder bin ich in einem Maschinenbauunternehmen in der vierten Generation unterwegs, wo vielleicht noch ganz alte Werte herumspuken. Das hat ja sicherlich auch einen Einfluss auf all dieses Ganze, wie ich mich auf den Weg mache. Dieses Self-Leadership, es gibt in der Zwischenzeit, habe ich das Gefühl, sehr reflektierte Führungskräfte, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Es gibt aber auch nach wie vor noch Menschen, die sich mit den Themen eher weniger beschäftigen. Wenn wir uns aber die Zahlen angucken zum Thema Depression und Burnout, dann sollten die sehr alarmierend sein, weil die in kürzester Zeit enorm gestiegen sind. Corona tut einiges. Ich denke, da werden jetzt auch die nächsten Monate noch mal einige Studien, Auswertungen zur Verfügung stehen, die das Thema auch noch mal aktualisiertes draufschauen lassen. Und diese Zahlen stützen ja im Prinzip auch diese Themen des Self-Leadership, dass wir da mehr drauf achten sollen, weil das hilft uns auch, in diese richtige Richtung zu gehen und auch nach uns innen zu schauen. Und zu gucken, wie wir denn in diesem Ganzen, was um uns rum früher war, früher sage ich schon VUCA, jetzt heißt Spani, keine Ahnung, ne? Was da noch so alles auf uns zukommt, umso wichtiger ist, dass wir innen in uns klar sind und aufgeräumt sind.
Wenn du, im Prinzip sprichst du ja gerade so ein bisschen die Stolpersteine auch an. Ja? Was wären für dich so zentrale Stolpersteine, gerade so in dem Bereich, sich mit dem Self-Leadership weiterzuentwickeln? Auch vielleicht im unternehmerischen Kontext.
Also ganz spontan fällt mir natürlich das Thema der Kultur ein, wenn ich in einer Kultur unterwegs bin, wo das eben nicht erwünscht ist, dieses menschenzentriert sein, dieses auf die Stärken zu achten, sondern noch so sehr defizitorientiert ist. Ne? Also wenn jemand nicht funktioniert, wenn jemand krank ist, dann ist es nicht effektiv, dann wird es sehr schwer sein, für sich dieses Self-Leadership umzusetzen. Ne? Also ich glaube, da bräuchte es dann tatsächlich eventuell mehrere Personen, die dann sozusagen auch so diesen Kulturwandel begleiten würden. Und natürlich geht es ohne die oberste Führungsebene mal gar nicht. Ja, also das sind schon Stolpersteine. Und natürlich kommt das Thema der Gewohnheiten. Hallo, wir sind alle Menschen, wir haben alle Gewohnheiten, wir funktionieren automatisch, weil das ist praktisch, brauche ich nicht drüber nachdenken. Diese persönlichen Herausforderungen sind natürlich auch noch da, also nicht nur die Umwelt und die Kultur, sondern in uns diese ganzen Stolpersteine. Nichtsdestotrotz hindert es nicht daran, sich damit zu beschäftigen.
Du bist ja auch Arbeitspsychologin, also von dem her finde ich es auch ganz spannend, weil du dich ja auch mit diesen Kontexten ja beschäftigst. Also ich weiß nicht genau, was ist so für dich so im Moment so eine Wahrnehmung an so Führungsmodellen, die so in der Praxis wirklich gelebt werden? Ist da das Thema Self-Leadership als Modell oder als ein Teil des Modells in so einem Bereich Führung eigentlich da oder im Bewusstsein oder wird es auch praktiziert? Beschäftigt man sich damit?
Also ich erlebe tatsächlich in der Praxis Unterschiedliches. Es gibt Organisationen, die das schon sehr weit entwickelt sind, die sehr stärkenorientiert, würde ich sagen, versuchen zu führen. Nichtsdestotrotz merke ich auch, dass in der Praxis immer wieder noch Rahmenbedingungen und Strukturen vorhanden sind, die dann eine Anpassung benötigen. Also ne, es geht so ein Stück und dann merkt man, oh, jetzt komme ich vielleicht an ein Belohnungssystem, Vergütungssystem, das überhaupt gar nicht zu dieser Stärkenorientierung passt. Da müssen wir da dran schrauben und da dran schrauben. Das ist so eine kontinuierliche, würde ich sagen, Entwicklung. Und es gibt aber auch nach wie vor noch Firmen, die noch sehr über Angst führen. Also es gibt tatsächlich alles. Ja.
Also das ist, glaube ich, ja schon auch mal eine wichtige Erkenntnis, dass man auch nicht, das, sagen wir mal, in diesem unternehmerischen Bereich auch nicht über alle über einen Kamm scheren kann. Ja. Das ist ja häufig manchmal, wird ja sehr viel pauschalisiert und wird dann gesagt, ja gut, die KMUs sind anders, die Startups sind anders, das kann man natürlich alles so schubladenmäßig auch ein bisschen kategorisieren. Ja. Aber ich weiß nicht genau, ob es uns das weiterbringt, in dem Bereich zu überlegen, was braucht eigentlich eine moderne Führungskraft heute.
Ja. Ja, ich glaube, das, was du ansprichst, das ist, man versucht dadurch Komplexität zu reduzieren. Genau. Ne? Also wenn ich Schubladen aufmache und es reinstecke, dann ist es einfacher und reduziert das Ganze. Wenn ich diverser an diese ganzen Dinge rangehe, dann wird es schon komplexer. Ne? Also dann wird es schon komplexer und interessanter. Und ich glaube aber, das wäre eigentlich die fairere Sichtweise. Ne? Zu gucken, immer, was funktioniert nicht. Okay, das funktioniert nicht. Was können wir denn jetzt anders machen? Was wäre jetzt dienlich? Ne?
Also eine gute Frage. Im Prinzip das bringt mich eigentlich so ein bisschen auch zu einer weiteren Frage, nämlich die Frage nach so einer praktischen, was kann ich denn praktisch eigentlich tun, um mein eigenes Self-Leadership, jetzt für mich natürlich, aber auch im beruflichen Kontext zu verbessern. Ja. Da war ja gerade so ein bisschen auch das Thema, was ist dienlich, immer zu fragen. Ich glaube, es ist schon eine wichtige Frage. Für wen ist es dienlich und für was ist es dienlich? Gäbe es für dich noch so ein paar andere Ideen, wo du sagst, das wäre so ganz hilfreich, so in der praktischen Umsetzung?
Ja, also in der praktischen Umsetzung ist es, glaube ich, erstmal wichtig, innezuhalten. Ne? Also wir hatten es vorher mal mit der Zukunft und mit der Vergangenheit, dass wir tatsächlich, wir können nur diesen Schritt nach vorne machen, wenn wir eine klare Ausrichtung haben, also und auch ein klares Bewusstsein, was ist denn da, was möchte ich, was sind meine Bedürfnisse, wo sind meine Stärken, was sind meine Werte und all dies zusammengenommen, wenn ich das alles klar gezogen habe, wie sieht mein Umfeld aus, wie sieht die Organisation aus mit ihren Strukturen, kann ich mich denn da so einbringen, wenn nein, okay, was für Möglichkeiten habe ich vielleicht zu verändern, das heißt ja nicht gleich das Unternehmen zu verlassen, ne? Da gibt es ja so unglaublich viele Möglichkeiten. Aber so diese Klarheit im Hier und Jetzt tatsächlich für sich zu haben, das wäre für mich der Ausgangspunkt, um erstmal zu sehen, ne, eigentlich eine klassische Standortbestimmung. Um dann zu gucken.
Aufnahme, wo stehe ich heute?
Ja, genau, eine Ist-Aufnahme.
Ich gerne vielleicht auch als Person, als Mensch, als in meiner Berufung, mit meinen Stärken hin.
Ja. Absolut, genau. Und dann von da abgeleitet auch zu gucken, okay, wo möchte ich hin? Mittel-, kurz-, langfristig, ne, da kommen auch diese ganzen klassischen, entweder smarten oder positiven Ziele oder was auch immer, Everest und was es auch gibt, ne, dann ist das wieder dienlich. Und dann zu überlegen im Anschluss, okay, wie komme ich denn da hin? Und vor allem, und das ist mir auch immer in den Coachings besonders wichtig, was könnten denn für Hindernisse auf mich zukommen und was mache ich denn dann auch? Ne? Also es ist schon, die Gabriele Oettingen hat es mal ganz gut formuliert mit ihrem WUB-Ansatz. Was mache ich denn oder was tue ich denn, wenn bestimmte Hindernisse auf mich zukommen, dass ich das schon vorneweg mal gedanklich durchgehe, um dieses Durchhaltevermögen auch weiterhin Richtung Ziel.
Dass ich nicht beim ersten Hindernis schon wieder gleich einknicke und dann doch eher in mein altes Muster wieder verfalle. Ja.
Weil das wird passieren. Also genau. Der Gunter Schmidt sagt immer so schön mit den Einladungen. Ne? Genau. Das Leben hat immer Einladungen für uns bereit. Und
erkennen so, und annehmen können, genau.
Ja. Ja. Und vielleicht auch als Erinnerungshilfe nutzen. Ach Mensch, ja, da war doch was. Aha. Ich wollte doch eigentlich, ne?
Das stimmt, das ist schon eine schöne Geschichte. Du hast vorhin gesagt, es ist im Prinzip so dieses Bewusstsein, was kann ich denn verändern? Was kann ich vielleicht auch, also auch glaube ich, es könnte immer auch die Frage, was kann ich vielleicht nicht verändern? Wo sind meine Grenzen? Und da sind wir ja im Endeffekt schon bei diesem wichtigen Thema eigentlich der Selbstwirksamkeit. Und in der Psychologie spricht ja meistens mehr von Selbstwirksamkeitserwartungen. Und man weiß ja heute aus der Forschung, dass das Thema Selbstwirksamkeit vor allem im Bereich der Resilienz natürlich ein ganz großes Thema ist. Und auch diese Gesunderhaltung, also in der Prävention spricht man auch ganz häufig von diesem Thema Selbstwirksamkeit. Und ich will so gerne mal so ein bisschen diesen Horizontmoment aufmachen. Wir haben im Moment so ein gesellschaftliches System oder eine Situation, wo, glaube ich, viele Menschen gerade so das Gefühl haben, sie sind relativ wenig selbstwirksam, sie kriegen relativ vieles eigentlich so aufoktroyiert, sie haben wenig eigene Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen genauer hinspüren und schauen, was wäre denn da für dich so das Thema Selbstwirksamkeit, wie könnte man das angehen, vielleicht zum einen, aber auf der anderen Frage erstmal zu sagen, hat es wirklich auch, das wäre für mich die erste Frage, hat es überhaupt für dich die Bedeutsamkeit, dieses Moment auch so in vielen Bereichen einfach auch immer wieder zugeschrieben kriegt. Wenn ich keine Selbstwirksamkeit habe, dann habe ich höhere Depressions, laufe ich höher eher in die Gefahr, in die Depression zu gehen zum Beispiel, als ein Befund. Ja.
Also die Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeitserwartung ist ja im Prinzip die Überzeugung, dass wir Menschen davon überzeugt sind, dass wir Schwierigkeiten selbst beeinflussen können durch unser eigenes Zuwirken. Ne? Also so einfach mal so, dass wir vom Gleichen sprechen. Und Bandura hat in den 60er Jahren darum schon geforscht und hat ja auch schon festgestellt, dass die Selbstwirksamkeit uns dazu bringt, bestimmte Handlungen durchzuführen. Und um den Bogen da jetzt zu spannen, Menschen, die nicht selbstwirksam sind, die werden bestimmte Handlungen nicht umsetzen. Und wenn die nicht umgesetzt werden, dann fühlen wir uns natürlich handlungsunfähig. Und das widerspricht, also so, ne, das sind so die Verknüpfungen, die ich für mich herausgefunden habe, widerspricht im Prinzip wieder diesem Grundbedürfnis nach Kontrollierbarkeit, die wir haben, ne, von Ryan und Deasy aus den 2000ern, dass es wichtig ist, dass wir das Gefühl haben, unsere Situation zu kontrollieren und handlungsfähig zu sein. Und vielleicht ein persönliches Beispiel aus der Vergangenheit dazu jetzt mit dem Thema Corona, das sicherlich ganz vielen so gegangen ist. Ich bin jemand, der sehr gerne unterwegs ist, mit Menschen zu tun hat. Und mich hat es wirklich ganz stark beschäftigt, und wir haben auch einen Sohn, einen kleinen, und dieses Abschotten, dieses Abgrenzen, die Kontaktbeschränkungen, man hat sich im ersten Moment gefühlt, wow, ich kann überhaupt nichts mehr kontrollieren. Ich, so wie eine Zwangsjacke. Und irgendwann war dann für uns Stopp, nee, so funktioniert es nicht. Lass uns mal gucken, was wir denn kontrollieren können. So, und dann haben wir mal Ideen gesammelt, was wir alles machen können. Das war so ganz zu Beginn. Und dann sind wir drauf gekommen, wir können noch ganz schön viel machen. Ja, wir können nämlich Skype-Meetings machen. Wir können Exit-Rooms machen per Skype-Meeting. Wir können uns draußen treffen mit den Menschen. Ja, also wir konnten ganz viel, wir kümmern uns um unseren Garten und bringen den mal auf die Reihe. Ne? Also, und dann hast du schon gemerkt, allein durch diese Überzeugung, selber handeln zu können, hat sich bei uns ein ganz anderes Gefühl zu dem Thema eingestellt. Also und das super. War echt extrem spannend. So in dem Ausmaße habe ich das bisher noch nicht wahrgenommen. Ne?
Finde ich ein super Beispiel, weil das ist ja wirklich auch sehr praktisch. Also wirklich mal hinzusetzen und auch mal sich gemeinsam zu überlegen, wo sind denn wirklich auch so definierte Schranken, die wir entweder eher vielleicht auch im Kopf haben. Ja? Manchmal ist es ja, sind ja eigentlich die Beschränkungen nicht unbedingt die Beschränkung von außen, die uns da limitieren, sondern eher die Beschränkung von innen. Ja?
Absolut.
Und natürlich, klar, haben wir natürlich jetzt schon auch durch Corona natürlich auch viele Beschränkungen von außen auferlegt bekommen. Aber von dem her finde ich das gerade auch so als Krisenthema oder wie gehe ich in so krisenhaften Situationen eigentlich um, finde ich das ein super Beispiel, wie ihr da dran gegangen seid. Ja? Und dann einfach plötzlich zu sehen, ah, ich mache das wieder auf, ja, es öffnet sich wieder was. Ja. Und das ist doch klasse, ja, das ist ja vom Gefühl her, dann gibt dir immer ja ganz viel Selbststärke auch. Ja.
Absolut, und ich glaube, das ist was gerade im Moment tatsächlich viele Menschen auch ganz gut nachvollziehen können. Weil ich hatte das Gefühl, da gab es wirklich so diese Bewegung. Ne? Man hat da viel dazu gelesen und ich habe gedacht, oh, das ist ja klasse. Ne? Also wir können, und das ist ja vielleicht auch das, ne, aus dieser Krise auch extrem viel mitnehmen. So schlimm, wie die ganzen Umstände sind. Aber wenn wir versuchen zu schauen, was hat sich dadurch für uns verändert und was können wir daraus mitnehmen? Was haben wir da vielleicht auch auf einmal für neue Stärken entdeckt? Ich habe angefangen zu malen. Ne? Also ich will seit 20 Jahren, wollte ich anfangen zu malen, habe ich nie geschafft. Jetzt habe ich es geschafft und habe gemerkt, wow, ich komme da richtig in den Flow. Also war mir gar nicht bewusst.
Schön, toll. Also so unentdeckte Quellen auch ein Stück weit.
Absolut.
Ja, das ist natürlich, finde ich klasse, finde ich gut. Also es hat sich jetzt so ein bisschen, also beschreibst du mal so ein bisschen als Suchbewegung. Ja. Dieser Lockdown hat vielleicht auch viele dazu ermuntert oder überhaupt erst mal so diese zeitliche Freiraum gegeben, wo dann erst mal der Außendruck weg war, um dann einfach in dieser vermeintlich anfänglichen Leere einfach mal erst mal zu schauen, was ist denn eigentlich sonst noch da drumherum. Ja.
Eigentlich eine Ist-Analyse zu machen, ne? So wie wir es vorher gesprochen haben.
Genau.
sondern zu gucken, was ist denn eigentlich schon da und was kann man nutzen, was liegt brach, was ist vielleicht unbewusst vorhanden. Ne?
Genau.
Anstatt immer zu hetzen und zu hudeln und wo will ich denn hin und oder vielleicht zu hadern mit der Vergangenheit. Also es hat irgendwie, es hat so ein bisschen runtergebracht. Mhm.
Du hast vorhin so ein bisschen das Thema ja smarte Ziele so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, das ist ja schon auch so für viele, die so sehr extrem auch zielorientiert sind und waren natürlich in so einer recht unsicheren, volatilen Welt jetzt gerade Situation vor allen Dingen einfach auch hinzu sehen. Also ich kann jetzt gerade mit meinen smarten Zielen eigentlich relativ wenig anfangen. Ne?
Also ich glaube, was wir auch, also was ich für mich zumindest rausgenommen habe, ich finde Ziele und Zielorientierung extrem wichtig. Wir müssen aber auch gucken, dass wir so eine Art Durchlässigkeit gestalten, im Sinne von, wenn irgendwas im Außen passiert, dass wir versuchen zu schauen, okay, das war mein Ziel, jetzt kommt aber was, was ich von außen nicht beeinflussen kann. Was könnte ich denn jetzt tun anderes, um vielleicht dann auch mein Ziel ein Stück weit anzupassen, weil es bringt ja nichts zu hadern, weil das bedeutet wieder Stillstand. Ne? Also ich glaube, das ist was, was tatsächlich auch da sein muss, diese smarte Ziele auch so durchlässig zu gestalten, dass wir die Möglichkeit haben zu reagieren.
Vielleicht ist das, glaube ich, eher so eine Orientierungsziele, also wo soll es mal hingehen? Und dann zu schauen, jetzt nicht so wie das im klassischen Projektmanagement ist, ich muss jetzt diese Meilensteine A, B, C, D erreichen in der Zeit, sondern dann immer wieder auch neu nach jedem Schritt einfach neu nochmal zu reflektieren und innezuhalten, zu schauen, bringt es mich das eigentlich in die Richtung, wo ich gerne hin will, ja? Oder hat sich wieder was verändert an Variablen, ja, drumherum?
Absolut, weil wir leben ja alle in dieser, also so ist das Leben, ne? Und das ist so, das verändert sich immer im Umfeld. Und es wäre ja trügerisch, wenn ich mir ein Ziel setze, sage ich mal ein Langfristziel von 5 Jahren, und dann verändert sich um mich rum total viel und ich halte an meinem Ziel fest. Da ist halt die Frage, wie dienlich ist es dann nachher? Und dieses Reflektieren, was du angesprochen hast, mit diesen Meilensteinen und immer mal wieder zu gucken, Moment, wie ist denn gerade der Kurs, und nochmal innezuhalten und so eine Standortbestimmung zu machen, hey, wo bin ich denn gerade und passt es noch? Ich glaube, das ist was, was wir tatsächlich immer mehr integrieren sollten in unserem Leben, um da auch gut und glücklich und mit einem Wohlfühlfaktor durchs Leben zu kommen. Und ich denke, das sorgt nämlich auch dafür, dass wir positive Erfahrungen machen. Wenn wir ständig dieses Gefühl haben, dass wir unsere Ziele nicht erreichen, ne, also so diese Abwärtsspirale, also diese Aufwärtsspirale mit den positiven Emotionen und Selbstwirksamkeitserfahrungen und sowas, das geht nämlich auch in die andere Richtung.
Mhm. Ne? Ganz schnell sogar.
Ja, absolut. Ja, klar, der Mensch ist darauf angelegt, dass das, genau, Negative eben viel, viel stärker wirkt. Und das kann ganz stark nach unten gehen, wenn wir uns klar. Also ich bin auch ein Freund von kleinen Zielen, ne? Also so die kleinen nächsten Schritte, die jetzt gar nicht so großartig Anstrengung erfordern, ne? Weil die werde ich leichter durchhalten und schon mache ich wieder eine positive Erfahrung, wieder eine positive. Ne? Und ich glaube, das in der Kombination, das hilft uns allen viel mehr.
Ich finde es so ein spannendes Thema, weil nämlich genau jetzt so ein bisschen auch die Praxis mit dem haben, also zu schauen, was kann denn jeder von uns ein Stück weit auch irgendwo dazu beitragen und auch mit welchen Impulsen ich selber auch irgendwie weiterkommen kann. Könntest du irgendeine konkrete Übung dazu, also das Selbstreflektieren, ich erfahre das vielleicht mal noch als anderer Aspekt, für manche ist, also auch in meinen Coachings erlebe ich das häufig, dass das Menschen als sehr anstrengend empfinden. Sich immer wieder neu über sich nachzudenken und denken, jetzt habe ich gerade was getan, jetzt muss ich schon wieder reflektieren. Und manchmal sagen sie dann, ich habe eigentlich im Moment gar keine Lust mehr zu reflektieren. Also ich reflektiere mich schon zu Tode. Ich habe mal so ein, in einem Teamtraining habe ich mal so eine von einem alten VW Käfer, so einen Chrom vom Rad, so eine Radkappe als Reflexionskappe geschenkt bekommen. Das fand ich immer so schön. Und das war so für mich so das Bild. Klar, also anders als Reflexion verändern wir uns nicht, ja, und können auch nicht Dinge auch bewusst in die Bewusstheit bringen. Ja. Aber was würdest du den Menschen vielleicht so ein bisschen mitgeben, sagen, oh, nicht schon wieder, ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr jede Woche, oder vielleicht sogar manche Sachen machen das aber jeden Tag, jetzt immer wieder zu reflektieren, weil ich muss mich ja ständig irgendwie in Frage stellen, ein Stück weit, ja.
Ja, eine interessante Sichtweise, ne? Dieses ständig in Frage stellen. Also es ist natürlich anstrengend, weil wir wenn Menschen nicht dazu geschaffen sind, ständig über uns nachzudenken. Und ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir in der Kindheit war, aber jeder kennt so vielleicht ein Stück weit den Spruch, du bist nicht der Nabel der Welt. Ja, also
Allerdings.
und ja, also ich tue mich jetzt schwer. Ich glaube nicht, dass ich mich täglich reflektiere. Es gibt immer mal wieder kurze Momente über bestimmte Handlungen. Aber jetzt so wirklich dieses, na, das ist auch eine Frage der Definition, wie definiere ich es? Aber dieses wirklich täglich sich hinzusetzen, das Einzige, was ich für mich doch, na, da muss ich vielleicht eine Einschränkung machen, das Einzige, was ich tatsächlich für mich mache, und zwar gedanklich, das sind die Dinge, dass ich abends, bevor ich schlafe, und es ist wirklich kein Witz, ich mache mir über drei Dinge Gedanken, die gut waren und was ich denn dazu beigetragen habe, dass ich sie überhaupt bemerken konnte, dass sie gut waren.
Okay.
Na, also der zweite Teil, ne, also dies mit den drei guten Dingen und so, das kennt man ja aus ganz vielen Dingen. Aber ich glaube, der wichtigere Aspekt ist noch der, was habe ich denn dazu beigetragen, dass ich das als gut wahrnehmen konnte? Und dann fängt es nämlich an, dass wir, und da stecken für mich ganz viele Dinge drin. Zum einen dieses natürlich nochmal die positiven Emotionen wecken, diesen anderen Bezugsrahmen geben auf manche Dinge. Weil manche Dinge können echt, es gibt manchmal Tage, wo ich abends ins Bett gehe und denke, boah, das war echt heftig. Und wenn ich dann aber so nochmal drüber nachdenke, oh ja, da waren ja doch ganz viele gute Dinge dabei. Ja. Also es hat dann noch mal ganz viel mit diesem Hier und Jetzt und achtsam zu sein. Also da kriege ich ganz viele Dinge mit subsumiert und das heißt für mich auch noch mal zu reflektieren und drüber nachzudenken. Und das macht echt Spaß. Das ist vielleicht das Wichtigste. Also das ist was, was mir Spaß macht. Ich
Super,
weiß es nicht, ob es für andere was ist. Vielleicht einfach mal ausprobieren. Ja.
ich glaube, du hast so ein bisschen die Quintessenz irgendwie auch gerade eben beschrieben. Also ich glaube, Dinge auch in der Re auch eine Reflexion muss nicht bloß anstrengend sein. Und ich glaube, eine Reflexion kann auch echt Spaß machen. Und ich erfahre das einfach auch als gewinnbringend, auch wenn es eine gewisse Leichtigkeit hat. Ja? Also wenn ich jetzt nur, das glaube ich schon auch, ist immer die Frage, mit welchem Fokus man unterwegs ist. Ja? Wenn ich natürlich immer bloß auf die Dinge schaue, die da vielleicht nicht so gut gelaufen sind und wo ich da meine Anteile habe, wo wir ja als Menschen, wo du vorhin gesagt hast, auch richtig, da ist selber immer wieder natürlich in dieser, da auch unser Gehirn ja immer wieder so ein bisschen schaut, wo sind so die Achtungspunkte im negativen Sinne. Deswegen finde ich das super, dass du das jetzt gerade sagst, das kann Spaß machen, das gefällt mir sehr gut. Und ich glaube, das ist so für mich auch so, dass ich liebe es mittlerweile zu reflektieren. Jeden Tag ist das für mich ein Teil meiner Routine auch, entsprechend das in mein Leben zu integrieren. Ja. Und ich merke, es tut mir einfach gut. Ja.
Genau, ich glaube, durch das, dass wir erfahren haben, dass es hilfreich ist und dass es sich gut anfühlt und das, glaube ich, diesen Weg zu finden, zu schauen, was fühlt sich gut für mich an in der Reflexion und dann ist es ja eigentlich sowas, was wieder zu einer Gewohnheit wird.
Schön. Finde ich ein wunderschönes Schlusswort, liebe Cordula. Es war irgendwie, finde ich wieder, das ist so für mich immer ein Qualitätsmesser, wenn die Zeit so extrem schnell vorbeigeht. Und ich finde, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde, die für mich echt im Fluge vorbeiging. Ich könnte jetzt, glaube ich, mit dir noch 2, 3 Stunden locker gemütlich hier im Café zusammensitzen und noch einen Kaffee trinken. Und ich möchte dir ganz, ganz lieb Danke sagen für deine Zeit und vor allen Dingen für erstmal dein Sein überhaupt. Ich glaube, das ist das Wichtigste für mich. Und dann aber natürlich auch das, was du alles mitbringst und was du jetzt auch mir und anderen Menschen eigentlich ermöglicht, mit zu teilen, dein Wissen, deine viele Erfahrungen aus unterschiedlichen Kontexten. Und du als Mama und Selbstständige, finde ich das ist einfach auch schön. Das ist immer so eine Kombi, wenn man beide Seiten sieht. Ja. Also diese unterschiedlichen Rollen, wo wir ja alle unterwegs sind. Und nicht so die Business-Frau bloß. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir diese Zeit jetzt zu verbringen und möchte dir einfach Danke sagen.
Das möchte ich auch. Mir hat es auch unglaublich viel Spaß gemacht. Ich finde auch, die Zeit ist wie im Fluge vergangen und das mit dem Kaffee und den weiteren Gesprächen, das freuen wir danach.
Auch heute hat mir dieses Interview wieder großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass auch dich die Folge inspiriert, vielleicht das ein oder andere dieser Impulse aufzugreifen und gleich selbst auszuprobieren. Vielleicht magst du es auch mit deiner Familie, deinen Freunden teilen. Über einen motivierenden Kommentar oder eine positive Bewertung freue ich mich natürlich. So trägst du dazu bei, dass immer noch mehr Menschen neue Einsichten und Werkzeuge für ihre Selbstwirksamkeit bekommen. Mehr zu mir und meiner Mission findest du auf meiner Webseite und in den Shownotes. Schau doch gleich rein, denn dort findest du auch mehr zu meinem heutigen Gast.